Allmächtiger Gott, du hast deinen Sohn in die Hände der Menschen gegeben, die ihn getötet haben. Wir bitten dich, vergib uns alles Widerstreben gegen deine unbegreifliche Liebe und lass uns teilhaben an dem ewigen Heil, das du der Welt geschenkt hast. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Die Lesung aus den Briefen des Neuen Testaments zum zweiten Sonntag der Passionszeit Reminiscere, lesen wir im Römerbrief, Kapitel 5. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Amen.
Thank you.
So hört auch das Evangelium. Wir lesen es bei St. Markus im 12. Kapitel.
Ehre sei dir, Herr.
Jesus fing an, zu den hohen Priestern und Schriftgelehrten in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander: Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Gelobt seist du, Herr Jesu.
Lob sei dir, o Christi.
So lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen, auf den wir getauft sind.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Die Kinder seid herzlich eingeladen, zum Kindergottesdienst nach vorne zu kommen und dort dann teilzunehmen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Gottes Wort zur Predigt lesen wir im Matthäusevangelium, Kapitel 12. Einige der Schriftgelehrten und Pharisäer fingen an und sprachen zu Jesus: Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, wie oft zweifeln wir an deiner Zuwendung, dass du es gut mit uns meinst. Hilf uns, dir zu vertrauen. Segne dazu dein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, das kennt ihr bestimmt. Beweise mir doch mal, dass es sich lohnt, an Gott zu glauben. Schon mit dem Wort Glauben beginnen ja die Schwierigkeiten. Das zeigt sich, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Es geht eben nicht nur darum, eine Tatsache anzuerkennen, sondern Glaube in Beziehung auf Gott meint etwas ganz anderes. Vertrauen. Und damit entzieht er sich dem Bereich der Naturwissenschaften, mit dem wir scheinbar zwangsläufig mit unserem Glauben ins Gehege kommen. Es geht um Vertrauen, Gott zu vertrauen. Oder es meint eigentlich das Gleiche, Gott zu lieben. Und dazu muss ich mich auf ihn einlassen, mit ihm leben, Erfahrungen mit ihm machen. Jeder kennt das aus vielen Lebensbereichen, überall da, wo Menschen miteinander leben, in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz. Ich muss mich darauf verlassen können, dass man mir nicht schaden will. Und es geht ja auch noch weiter, dass ich demjenigen, dem ich vertraue, mit dem ich in einer Beziehung lebe, dass ich ihm nicht immer gleich, ganz oder in allem total ihn verstehen muss. Aber eins brauche ich ganz bestimmt, die Erfahrung, ich kann mich auf ihn oder auf sie verlassen. Wenn es brenzlig wird, lässt er oder sie mich nicht im Stich. Und man steht auch dann noch zu mir, wenn ich nicht immer alles gut mache, wenn nicht immer alles gut ist, was ich tue oder wie ich bin. Auch das erwarte ich bei jemandem Vertrauten, dass er mir sagt, wo ich daneben liege. Das alles gehört dann also auch zum Glauben, könnte man sagen. Vertrauen, auch wenn ich manchmal eben nicht alles verstehe. Die offene Meinung und Korrektur, wo ich falsch liege oder Fehler mache. Und natürlich die Bereitschaft zu einem gemeinsamen Lebensweg. Bin auch oft nur ein Stück. Und wenn ich da weiter denke, dann stoße ich darauf, genau das ist die Basis in allen wichtigen Bereichen unseres Lebens. Wir machen das ganz selbstverständlich, ohne erst einmal zu überlegen, in Partnerschaft und Ehe, eigentlich in jeder positiven Beziehung unter Menschen. Und dann kommt immer wieder diese Frage nach Zeichen dafür, nach Beweisen. Der schuldbewusste Ehemann oder Partner bringt seiner Frau einen Strauß Blumen mit oder lädt sie zum Essen ein, als Zeichen seiner Liebe. Oder sie hat es vielleicht angemahnt. Und er meint damit, diese belastende Frage los zu sein. Klar, dass der Valentinstag oder von Floristen und Blumenhändlern besonders beworben und gepflegt wird oder der Muttertag. Gib doch einfach ein Zeichen, dann wollen wir dir glauben. In Ehe und Familie ist so eine Ansage schon ein ziemliches Alarmzeichen. Pass auf, jetzt musst du was tun für deine Beziehung. Da wittert jeder auch nur ein wenig kluger Ehemann Gefahr im Verzug, wenn sowas kommt. Oder auch bei Politikern fordert man Zeichen, also Taten, wenn sie gewählt werden wollen. Zumindest wird erwartet, dass sie ihre Versprechen dann auch einhalten. Aber vielleicht auch schon gar nicht mehr nach vielen Enttäuschungen. Und doch ist diese und bleibt diese Erwartung greifbar. Und warum werden Politiker in Wahljahren mit ihren Entscheidungen plötzlich so besonders volksnah? Besonders interessant wird es, wenn kritisch nach Zeichen gefragt wird, wenn dahinter die Vermutung steckt, na, daraus wird ja sowieso nichts, der hat ja nichts zu bieten. Da ist die Frage schon gar nicht auf Vertrauen aus, sondern soll nur einer bloßgestellt werden und man selber steht dann gut da. Da geht es um Macht, um Recht haben, um den anderen bloßzustellen, wegzufegen, um Beziehung. Geht es dann da schon lange nicht mehr. Schade. Vielleicht hat jemand bei der heutigen Schriftlesung gedacht, schade, dass Jesus den Gegnern nicht mal so richtig seine Macht gezeigt hat. Endlich mal das Maul gestopft. Und dann weiter, dann hätte ich endlich auch mal was zum Vorzeigen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um Gegner und Feinde zu besiegen unter uns Menschen, sondern um die Liebe der Menschen zu gewinnen, sein Leben für uns hinzugeben. Und da ist kein Platz für Ellenbogen oder Duelle und Wettkämpfe. Das überlässt er den Politikern und Machtbesessenen, die sich an Gottes Stelle setzen wollen, Prahlern, Schönrednern. Er sucht keine öffentliche Anerkennung oder Bewunderung, sondern Liebe und Vertrauen. Er hat anderes zu bieten als so vergängliche Werte wie Ansehen, Reichtum oder Macht, die sich durchsetzt. Wie schnell geht das alles unter in Schutt und Asche oder verfällt sogar der Lächerlichkeit, täglich in der Zeitung zu lesen, im Fernsehen, im Netz zu bestaunen. Ja, wenn wir ehrlich sind, suchen auch wir nach Zeichen, oft genug. Zeichen dafür, dass es sich wirklich lohnt, Jesus zu vertrauen und ihm das eigene Leben, die Lebensplanung und seine Ausrichtung anzuvertrauen. Bleibt die Frage, was für ein Zeichen könnte uns da wirklich helfen? Jesus nennt den Gegnern eben doch eins, obwohl er weiß, dass sie damit nichts werden anfangen können. Vor allem, weil sie ihn ja nur hereinlegen wollen letztlich. Und doch ist es das Zeichen, nämlich ein Zeichen für seine Liebe und auch für seine Vollmacht. Aber für die Pharisäer und Schriftgelehrten bleibt es verschlossen, weil sie keine wirkliche Beziehung zu Gott und damit zu ihm, Jesus, haben. Obwohl sie das von sich so denken, dass sie diese Beziehung haben. Jesus spricht sie etwas geheimnisvoll an. Ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Ein Rätselwort. Jesus spricht von sich, dem Menschensohn, den Gott als Retter gesandt hat, der sein Leben für die Menschen geben wird und der nach 3 Tagen wieder ins Leben zurückkehren wird. Es ist nicht nur die verschlüsselte Redeweise, die es den Gegnern unmöglich macht, Jesus zu verstehen. Die Evangelisten berichten uns ja an vielen Stellen, wie sich auch die Jünger mit der Auferstehung Jesu sehr schwer tun. Und erst nach und nach daran glauben. Jesus muss sie erst an seine Vorhersagen, an die Ankündigung der Propheten erinnern, damit sie ihn dann wirklich auch so erkennen. Viel schwerer ist es dafür, Gegner zu akzeptieren, dass ihr Feind, von dem sie meinten, sie hätten ihn kaltgestellt oder beseitigt, dass dieser nun sogar noch Sieger über den Tod sein soll. Nein, Jesus gibt kein Zeichen, das sie akzeptieren würden. Kein Machtzeichen, das etwaige Gegner oder Feinde endgültig besiegen würde, sie zwingen würde, ihn als Heiland zu akzeptieren. Das heißt ja an anderer Stelle, dass ja auch die Teufel die Existenz Gottes und Jesu Christi anerkennen müssten. Aber dabei würden sie zittern, weil sie wegen ihrer Feindschaft keine Zukunft haben. Und das wissen sie ganz genau. Also, nicht, dass ich aufgrund von zwingenden Beweisen Gottes Existenz und die von Jesus zugebe, das rettet mich vor dem Verderben, sondern dass ich mir seine Liebe gefallen lasse. Dass ich ihm alles Trennende anvertraue und in die Hand lege und mir von ihm immer wieder einen neuen Anfang schenken lasse und mit ihm mein Leben gestalte, weil er mir eben eine Zukunft gibt, die er sich viel hat kosten lassen. Das allein ist der Glaube, der Gott vertraut. Und der bringt mir das Leben. Also was nützen uns Machtzeichen oder Existenznachweise, wo wir Liebe und Vertrauen zum Leben brauchen, wo du Hoffnung brauchst, die belastbar ist und nicht irgendwann einmal einknickt oder wegbricht, wenn die großen Fragen kommen. Gott hat einmal sein Zeichen für seine Liebe gesetzt, sein Kreuz. Da haben wir deshalb in unseren Kirchen und Häusern dieses Kreuz, besonders auch mit dem sterbenden Heiland. Aber auch unsererseits können wir Zeichen setzen in der Liebe, in der wir auf Gottes Liebe antworten und sie mit den Menschen teilen. Also lasst uns Jesus Christus, Gottes Sohn, vertrauen, weil er uns zuallererst geliebt und sein Leben für uns eingesetzt hat. Lasst uns auf ihn hören, was er uns zu sagen hat für unser Leben, um es zu behalten, gerade da, wo er uns von Irrwegen zurückruft und wir bei ihm geborgen sind, in ihm eine begründete, ewige Hoffnung haben, die allem standhalten kann, selbst in der größten Katastrophe. Lasst uns ihm vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. zu den Abkündigungen. Zunächst eine herzliche Bitte. Auf der Gemeindeversammlung hatte unser Werbeteam einen Fragebogen vorgestellt, um eben nicht an den Vorstellungen der Gemeinde vorbeizuarbeiten. Es geht um die Darstellung im Internet. Darum will das Team mit diesen Fragen Anregungen und Richtung bekommen, so wie sie der Gemeinde eben entspricht. Und das soll damit erfragt werden. Darum die dringende Bitte, die Fragebögen auszufüllen, abzugeben. Dort ist also gleich vorne, wenn man rauskommt, auf der rechten Seite, auf dem Stehtisch ist da ein Gefäß dafür da und da ist auch ein Schreiber und da sind auch Formulare dafür. Ein zweites. Das Hausteam mit dem Vorstand ist dabei, das Heizungskonzept für die Kirche zu verbessern. Es geht konkret um die Installation einer Klimaanlage, die im Winter die Heizung unterstützen kann, aber eben auch im Sommer die Temperatur senken. Es wurde vieles hin und her überlegt und wir sind nun gemeinsam zu einer Lösung gekommen, die wir der Gemeinde vorstellen möchten. Wir müssen dazu etwas im Kirchraum installieren und das ist immer so ein bisschen heikel, wenn man einen so schön geprägten Raum hat. Um diese Gestaltung geht es im Schwerpunkt. Nicht heute, nicht morgen, sondern am 6. April beim Kirchencafé nach dem Gottesdienst. Das ist der Sonntag Judica, also in 3 Wochen. Dazu herzliche Einladung. Ein drittes, neben an dem Tischchen oder an dem Schrank neben der Sakristei rechts, da ist eine Liste, wer sich eintragen möchte, mitzufahren zum Gemeindeausflug nach Lenin. Nicht Korin, das drängte sich mir eben vor, Lenin wollen wir fahren. Also gar nicht so weit, wir haben nicht so eine lange Fahrt. Aber ich bin zwar öfters da gewesen, aber habe selber noch nicht kennengelernt und bin gespannt. Pastor Büttner ist bis zum Freitag im Urlaub, ist aber dann am Sonnabend für den Konfirmandenunterricht wieder da. Er lässt die Gemeinde herzlich grüßen. Die Termine und Gottesdienste der Woche am Sonntag, kommenden Sonntag, Oculi, den 23. März um 9.30 Uhr Beichte und Abendmahlsgottesdienst um 10 Uhr mit Kindergottesdienst und am Mittwoch um 18.30 Uhr die Passionsandacht. Veranstaltungen dieser Woche, Montag 16 Uhr Lektürekurs Griechisch, 19.30 Uhr übt der Posaunenchor. Am Freitag nach Vereinbarung die Sprechstunde im Gemeindebüro mit Tatjana Lossin, 17 bis 18.30 Uhr. Und wie gesagt, am Samstag um 10 Uhr Konfirmandenunterricht. In dieser Woche ist es ein bisschen, dass manche Veranstaltungen wegfallen. Am Mittwoch bis Samstag.